Ah, es ist schön, hier zu sein. Schön zu predigen. Es ist eine große Ehre, die erste Predigt des Jahres halten zu dürfen. Ich fange einfach an. Ich habe vor, heute in ganz kurzer Zeit einen ganz großen Bogen zu spannen. Okay? In ganz kurzer Zeit einen ganz großen Bogen. Und ich hoffe, der reißt nicht. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Und ich fange mal an, weil man ja nicht größer anfangen kann, mit der Frage, wofür wurden die Menschen eigentlich gemacht? Was ist der Sinn des Menschseins? Was würdet ihr sagen? Es gibt keine falschen Antworten, glaube ich. Geliebt werden. Selber zu lieben, ja. Gott zu lieben und sich immer da seiner zu freuen. Ja, das habe ich doch schon mal gehört. Sehr gut. Gibt es noch andere Antworten? Warum hat Gott Menschen gemacht? Er wollte Gemeinschaft, guter Punkt. Sonst irgendwas? Er wollte jemanden, der ihm ähnlich ist. Das ist gut, deswegen hat er ihn ja auch in seinem Ebenbild geschaffen, richtig? Oh, Maria, vielen Dank. Sagst du das nochmal? Mit ihm zu herrschen. Was ist das denn für eine krasse Antwort? Wir lesen mal Bibel. Das ist immer eine gute Idee. Wir gehen mal ganz nach vorne in Genesis 1. 1. Mose 1, Kapitel 1. Da wart ihr bestimmt schon mal. Da geht's um Vögel und um Pflanzen und Tiere. Schönes Kapitel. Und ab Vers 26 geht's auch um Menschen. Also Gott hat alles gemacht, alles. Er war quasi fertig, nur wir Menschen haben noch gefehlt. Und dann lesen wir folgende Verse. Gott sprach, lass uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Also wer dieses uns ist, darüber haben wir hier schon Sachen gehört. Ne? Ist nicht unbedingt die Dreieinigkeit. Sie sollen herrschen. Oh. Lass uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Das hat er zu den Tieren auch gesagt. Aber jetzt sagt er noch was Neues. Er sagt, und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das ist auch interessant, oder? Gott hat nicht nur gesagt, wir schaffen die Dinger, damit sie herrschen, sondern als er sie geschaffen hat, hat er es ihnen nochmal explizit gesagt. Herrscht. Herrscht über diesen Planeten. Alles, was ich gemacht habe, darüber sollt ihr herrschen. Und ihr, da wo Herrschaft noch nicht ganz so leicht ist, da sollt ihr sie euch untertan machen. Ist das nicht bemerkenswert? Und wir lesen mal ein Kapitel weiter, Kapitel 2. Ist egal, ob das, ja, da geht's nochmal um die Schöpfung. Da hat Gott einen Garten in Eden gepflanzt. Also Eden war größer als der Garten, übrigens. Das ist ein anderes Thema. Und in Kapitel 2, 15, da heißt es, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Habt ihr das gehört? Bebauen und bewahren und herrschen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal könnte ja der Eindruck entstehen, Gott hat den Menschen geschaffen und dann war dem Menschen langweilig. Und dann dachte sich Gott, oh, jetzt, was mache ich jetzt mit dem? Da habe ich gar nicht dran gedacht. So war das nicht, okay? Gott hatte eine Aufgabe und dann hat er jemanden für diese Aufgabe geschaffen, der perfekt für diese Aufgabe gemacht war. Okay? Gott hat die Vögel geschaffen, die Tiere, die Erde, er hat alles geschaffen, was vorher wüst und leer war oder wurde. Da hat er etwas Schönes geschaffen und dann hat er sich gedacht, dieses Ding braucht jemanden, der darüber herrscht. Und ich weiß auch schon genau, wie ich das machen werde. Und dann hat Gott den Menschen gepflanzt. Die Aufgabe war da, bevor es den Menschen gab, okay? Das ist super wichtig. Wir sind nicht einfach, wir haben nicht die, also kennt ihr so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen? Oder kennt ihr Aufgaben, die sich wie welche anfühlen, aber wenn ihr mit eurem Chef oder so sprecht, dann behauptet der stursteif, es wäre keine, aber es fühlt sich doch irgendwie so an. Ja? Ja, kennt ihr sowas? Also so ist das nicht bei unserem Auftrag zu herrschen. Es ist nicht so, dass Gott sich irgendwas aus den Rippen geschnitten hat, haha, damit wir was zu tun haben oder damit wir uns wichtig fühlen. Ja? Es gab eine große Aufgabe, die ist wichtig und die hat er uns gegeben. Er hat uns sogar extra dafür geschaffen. Und die Aufgabe lautet wie nochmal? Zu herrschen. Ah, so. Als Gott die Erde geschaffen hat, also Genesis 1,1, ne? Hier die Erde, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ist das das Erste, was Gott geschaffen hat? Nein. Wir wissen, dass aus verschiedenen anderen Bibelstellen, dass Gott vorher schon mindestens diese Göttersöhne geschaffen hat, die gejauchzt haben, als Gott den Grundpfeiler der Erde gelegt hat. Richtig? Nenn die Engel, nenn die wie auch immer du willst. Aber wir wissen, dass es vorher schon, kreativer Ausfluss aus dem Herzen Gottes sich manifestiert hat in wunderbare Wesen. Wesen, mit denen er schon Gemeinschaft hatte. Wesen, mit denen er schon Austausch von Liebe und von Ideen hatte. Das wissen wir aus der Bibel. Haha. Und die sind teilweise abtrünnig geworden. Das wissen wir aus der Bibel. Wir wissen, dass wir lesen das ja in Kapitel 3, wo diese Schlange kommt. Ne? Wer ist diese Schlange? Wo kommt die her? Warum weiß sie so viel? Haha. Und als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er ihn hineingeschaffen in einen Konflikt. Ein Konflikt in den Himmeln, der schon da war. Es gab schon einen Konflikt zwischen Gott und Wesen, die eine Gehaltsstufe über uns sind, okay? Den gab es schon. Und Gott wusste das. Und als Gott uns gemacht hat, da war das Teil seiner Strategie, dieses ganze Ding wieder ins Lot zu richten. Wieder seine Herrschaft komplett an sich zu reißen. Sie wieder komplett zurückzubekommen. Weil Gott in seiner, also ich bin schon wieder zehn Dinger voraus. Aber Gott ist ja so krass und so demütig, dass er nicht alleine herrschen will. Dass er nicht alleine herrscht. Er könnte alles besser. Er könnte so viel besser predigen. Er könnte so viel besser Lobpreis leiten. Er könnte alles so viel besser, als wir das jemals könnten. Ja? Er könnte auch so viel besser herrschen über die Tiere und über die Pflanzen. Jesus, er könnte so viel besser Botschaften weitergeben. Also Weihnachtsgeschichte kennen wir alle total toll. Ne? Der Engel Gabriel, der darf Botschaften weitergeben. Also Gott könnte das besser. Also der Engel macht das schon ganz gut. Aber Gott könnte das doch besser, oder? Also, aber Gott entscheidet sich, die Sachen nicht alleine zu machen. Er entscheidet sich, mit Wesen, die er selber geschaffen hat, die aus seinem Herzen rausgekommen sind, zusammen zu herrschen. Und denen zuzuhören, auf die einzugehen. Ist das nicht Wahnsinn? Was ist das für ein Gott? Und wir wurden in einen Konflikt hereingeboren, wo Teile von diesen Wesen, die gemacht wurden, um mit Gott zu herrschen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, um mit ihm Ideen auszutauschen, um mit ihm im Ratschluss zu halten. Diese Wesen, denen das zu Kopf gestiegen ist, die angefangen haben, ihr eigenes Ding zu machen. Die angefangen haben, Dinge zu tun, die ganz und gar nicht auf dem Herzen Gottes waren. Die angefangen haben, die Schöpfung zu verdrehen, sodass sie irgendwann wüst und leer wurde. Diesen Wesen, den wollte Gott was zeigen, was er machen kann und wie genial sein Plan eigentlich wirklich ist und wie er immer 5 Schritte vorausdenkt. Kennt ihr diesen Vers, den habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber im Epheser heißt es, dass er durch die Gemeinde, den Mächten und Gewalten seine Weisheit offenbaren möchte. Wie abgefahren ist das denn? Gott hat sich gesagt, hey du da hinten, du, nenn ihn Teufel, nenn ihn Schlange, wie auch immer. Soll ich dir mal was richtig Cooles zeigen? Soll ich dir mal zeigen, wie weise ich bin? Ja, guck mal hier. Gemeinde. Und der Teufel so, was? Gemeinde? Ja, und ich denke, wir stehen auch oftmals davor und denken, was? Gemeinde? Ah, oh, ich bin viel zu weit vorne. Wisst ihr noch, wie Martin darüber gesprochen hat, dass der Garten Eden nicht nur ein Lustgarten war, wo es schön und nett war, sondern dass die ganze alte Mythologie und ganz viele Schriften, die die gefunden wurden, zum Beispiel in Qumran und sowas, dass die davon erzählen, dass Gott sich in einem Garten trifft und dass der Rat Gottes sich in einem Garten trifft und dass wir in den Propheten lesen, dass Eden auf einem Berg war und all diese Sachen. Könnt ihr euch so ein bisschen daran erinnern? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich will euch nur hineinnehmen, wenn die Juden damals das mit dem Garten Eden gelesen haben, wo Adam und Eva durch die Gegend liefen und wo Gott sie regelmäßig getroffen hat und wo andere Wesen waren, die sprechen konnten, ne, mindestens die Schlange, dann war denen klar, hier ging es um den göttlichen Rat. Und da haben Adam und Eva nicht nur die Ewigkeit gechillt, sondern die hatten Entscheidungsbefugnis. Die waren da als Teil des göttlichen Rates, um mit dem Herrn Austausch zu haben. Und übrigens, also wenn der neue Himmel und die neue Erde irgendwann kommen werden, ja, egal wie das dann aussieht, ich möchte dich einladen und herausfordern, bitte lies die ganze Bibel, wenn du dir deine Gedanken darüber machst, was dann passiert, okay? Weil es passiert sehr schnell, dass wir denken, ja, und dann sitzen wir in aller Ewigkeit um den Thron rum, mit unseren coolen neuen Klamotten und unseren coolen neuen Hafen und dann singen wir den ganzen Tag heilig. Der Eindruck kann ja entstehen. Und ich sag nicht, dass das nicht herrlich wäre. Aber ich glaube nicht, dass es so sein wird für immer. Ich glaube, wenn man die Bibel richtig liest, wenn man alles liest, was da drin steht, dann kommt man zu anderen Schlussfolgerungen, die deutlich mehr mit Herrschen und mit Arbeit zu tun haben, als wir das immer denken. Ja? Gott hat uns gemacht, um zu herrschen. Wir lesen mal Psalm 8. Den kennt ihr alle bestimmt. Wenn nicht, ist das nicht schlimm. Ich lese den einfach einmal ganz. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht begründet, wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Da haben wir es schon, ne? Warum hat Gott Lob ins Mund der Kinder gelegt? Warum? Da steht da. Um den Feind zum Schweigen zu bringen. Nicht, weil er das, also natürlich hört Jesus das gerne, aber ne? Kommen wir später nochmal hin zurück. seid ihr noch da? Ja. Halleluja. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Elohim. Das ist das Wort, was da steht. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels, Fische des Meeres, was die Pfade des Meeres durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen. Gott macht den Menschen zum Herrscher. So, bevor wir weitermachen, möchte ich zwei Sachen sagen. Das erste, das Problem hatten die Jünger auch schon. Die Jünger sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, Herr, ne? Also die sind nicht zu Jesus gekommen, die haben das anders gemacht. Jesus ist zu denen gekommen, weil er das mitbekommen hat, wie die sich darum gestritten haben, wer denn wohl der Größte unter ihnen sei. Und wann haben sie das gemacht? Ganz klassisch. Am Tag, bevor Jesus gestorben ist, um ihm für immer zu zeigen, was es heißt, wahre Größe heißt, ne? Und da haben sie sich gefragt, wer von uns ist denn jetzt eigentlich der Größte? Dann haben noch manche ihre Mutter mit ins Boot geholt. Ganz gemeiner Trick gewesen war das, aber hat nicht funktioniert. Und Jesus sagt, ihr wisst doch, wie es ist in der Welt, dass die Mächtigen ihre Gewalt über die Untertanen drüber ordnen. Und so soll es bei euch nicht sein. Und dann fängt Jesus an, klarzumachen, dass Herrschen im Reich Gottes dienen bedeutet und dass der am meisten dient, am meisten Einfluss hat. Und Jesus spricht sowieso nicht davon, dass er mit einer militärischen Operation sein Reich ausbreitet und endlich alle Christen werden, sondern er spricht vom Sauerteig, er spricht vom Senfkorn, er spricht davon, dass sich Dinge langsam, aber sicher und unumkehrbar ausbreiten, okay? Und dass Menschen gefangen genommen werden, nicht mit Fesseln, sondern einfach mit der Güte Gottes und mit Unverständnis davon, wie das sein kann, wie diese Menschen leben. Das ist Herrschen im Reich Gottes. Das ist Leiterschaft, okay? Es geht nicht darum, dass wir jetzt hier rausstürmen und eine neue Partei gründen und all sowas. Darum geht es nicht, okay? Wenn du eine Partei gründen willst, um dem Land zu dienen, dann Mach das ruhig. Und das andere, worüber ich reden möchte, ist diese gefühlte Diskrepanz, die vielleicht jetzt schon wieder in dir hochkommt, von wegen, ja, aber was ist denn jetzt mit sich von Gott lieben lassen? Was ist denn jetzt mit Gott lieben? Erzähl mir doch jetzt nicht, Manuel, dass der Mensch nicht gemacht wurde, um von Gott geliebt zu werden. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Und das erzähle ich dir auch nicht. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, dass es nicht darum gehen würde, sich von Gott lieben zu lassen und ihn zu lieben. Keine Frage. Das muss kommen. Aber wenn wir Gott lieben wollen, aber wir ständig außerhalb seines Planes für uns zu herrschen leben, weil wir uns nicht trauen, da hineinzugehen, weil wir gar nicht wissen, dass das seine Absicht für uns ist, weil wir Verletzungen in dem Bereich erlebt haben, warum auch immer. Aber wenn wir mit einem tiefen Wunsch, Gott zu lieben und seine Liebe zu empfangen, beständig uns nicht da positionieren, wo er uns eigentlich haben will, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn der Strom seiner unendlichen Liebe zu uns irgendwie gedämpft ankommt. Und wenn wir nicht das tun, wofür wir geschaffen wurden, wenn wir wie so ein Werkzeug sind, wie so ein Schraubenschlüssel, womit ständig einer versucht, irgendwie eine Kreuzschraube zu drehen, obwohl es ein Sechskant ist, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir irgendwie das Gefühl haben, da muss doch mehr gehen. Weil wir für was anderes gemacht wurden. Kennt ihr diesen Spruch von Augustinus? Der ist super bekannt. Irgendwie, Gott, du hast mich für dich selbst gemacht und mein Herz findet keine Ruhe, bis es Ruhe findet in dir. Das ist ein toller Spruch. Und dasselbe gilt für deine Berufung, als Mensch zu herrschen. Dafür gilt es auch. Wenn du dich rastlos fühlst, wenn du nicht weißt, was, wenn du denkst, da muss doch irgendwas fehlen, dann will ich dir heute Morgen sagen, wenn wir mehr und mehr anfangen, unseren Ruf zu herrschen, ernst zu nehmen, dann werden wir mehr und mehr so leben, wie wir eigentlich schon längst geschaffen wurden, dass wir so leben sollen. Und wenn wir außerhalb des Willen Gottes leben, ja, dann müssen wir uns einfach nicht wundern, wenn die Dinge nicht so laufen, wie Gott sie verheißen hat. Wenn du den CD-Player falsch rum reinsteckst, CD-Player, wer von euch weiß überhaupt mal, was ein CD-Player ist, ey. Aber wenn du Sachen falsch bedienst, dann kommen falsche Ergebnisse dabei raus. Fertig. Und wir müssen und dürfen Gott vertrauen, dass er uns wirklich für Größe geschaffen hat. Weil ist euch aufgefallen, als die Jünger sich fragen, wer von euch ist denn der Größte? Da sagt Jesus nicht, was ist denn los mit euch? So lange bin ich schon bei euch und immer noch wollt ihr der Größte sein. Das ist nicht gut, das treibe ich euch aus. Hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat ihnen gesagt, ach, ihr wollt der Größte sein? Gut, das hat jemand in euch reingelegt. Und jetzt zeige ich euch den richtigen Weg dahin. Oder? Und es hat nichts mit Demut zu tun, wenn wir uns oder andere klein halten wollen. Es hat nichts mit Demut zu tun. Ich weiß mal, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich war mal bei einem Sozo, das kann ich sehr empfehlen, das will ich auch unbedingt nochmal machen. Und da habe ich ein Bild gesehen. Und das Bild hat mich total gewundert, weil ich sollte Jesus fragen, wie siehst du mich oder was? Ich war riesig. Ich war so viel größer als die Berge und alles. So. Ich wusste damit gar nichts anzufangen. Ich dachte, ja, cool, jetzt. Und dann habe ich Jesus gesehen. Und wisst ihr, wie groß der war? Der war noch viel größer als ich. Und wir hatten eine ganze Menge Spaß in den Bergen. Und warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil mir hat das die Augen dafür geöffnet, wie sehr ich mich noch nicht traue, groß von mir zu denken. Wie sehr verschiedenste Sachen und auf jeden Fall auch ein Geist, der sich deutsche Kultur nennt, versucht, mich klein zu halten. Und Jesus ist nicht so. Jesus hat dich nicht dafür geschaffen, es so gerade eben auf die andere Seite zu schaffen. Er hat dich geschaffen zu herrschen. Und das wird bei jedem von uns anders aussehen, aber es wird auf jeden Fall bei uns sichtbar sein. Es wird spürbar sein. Es wird Veränderungen bringen in deinem Leben und in den Leben von den Leuten, die um dich rum sind. In den Beziehungen, in denen du nicht zufällig steckst. Wird es Veränderungen bringen. Und ich habe noch was aufgeschrieben. Ich habe nämlich aufgeschrieben, dass wenn wir, also stell dir vor, der Vater hat einen Familienbetrieb und der Sohn arbeitet da auch schon mit. Und dann passiert, also das Bild ist verrückt, aber dann kommt was und Millionen von Leuten werden plötzlich auch noch zu Söhnen. Ne? Das ist ja das, was am Kreuz passiert ist. Ganz viele Söhne sind da. Und dann ist es doch der Wunsch des Vaters, dass die anderen Söhne, die neuen Söhne, zusammen mit dem einen Sohn bei ihm im Familienbetrieb einsteigen und mit ihm zusammenarbeiten, jeden Tag. Sie jeden Tag Gemeinschaft haben, Sachen zusammentun. dass sie aufeinander eingehen. Also wenn ich einen Familienbetrieb hätte, würde ich mir, glaube ich, sehnsüchtigst wünschen, dass meine Söhne da einsteigen. Und genauso ist das bei Gott. Wenn wir im Familienbetrieb, im Familienkönigshaus mit einsteigen, wenn wir mit seine Werke tun, wenn wir mit ihm zusammen herrschen, dann erfüllt das sein Herz mit Freude. Dann freut er sich zu sehen, wie seine Kinder in dem wandeln, was er für sie vorbereitet hat. Und wenn sie sagen, ich will das nicht, dann lässt er sie, weil er ein guter Vater ist. Aber er wartet beständig darauf, dass sie zurückkommen und der Platz ist beständig frei, dass wir kommen können, zurückkommen können in das Haus des Vaters, um dort mit ihm gemeinsam zu herrschen und gemeinsam zu arbeiten. Okay? Und dann empfangen wir von ihm, dann ist dieser Liebesstrom wieder komplett ungehindert. Und wisst ihr was? Wenn wir das tun, wofür Gott uns gemacht hat, werden wir auch viel besser darin sein, andere zu lieben. Weil wenn du dich einfach hinsetzt und irgendwas rauspresst, welche Volksgruppe soll ich denn mal lieben? Die kenne ich gar nicht, weiß gar nicht, wo die wohnen. Dann kann es sein, dass das vom Herrn ist und am Ende eine mega coole Zeugnisgeschichte bei rumkommt. Es kann aber auch sein, dass es der bessere Weg wäre, einfach mit dem Heiligen Geist zusammen zu schauen, wofür welche Gruppe hast du mich denn gemacht und wen kann ich denn heute segnen? Oder? Versteht ihr dieses Bild? Also ich möchte wirklich herrschen, dafür sind wir gemacht, aber das ist nicht das Gegenteil von Gott lieben, seine Liebe empfangen oder andere lieben. Es ist der eine Weg, um das wirklich effektiv, effizient ein ganzes Leben lang zu machen. Okay? Cool! So. Jesus hat uns diesen Auftrag auch gegeben. Wusstet ihr das? Jesus ist gegangen und ist cool in den Himmel aufgefahren. Und er hat uns vorher was gesagt. Wir lesen mal Matthäus 28, Vers 18. Da spricht er zu seinen Jüngern. Mir ist alle Macht, alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist meine Ansage. Und wenn Jesus alle Macht hat, wer hat dann keine? Richtig alle anderen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Diesen Missionsbefehl, den kennen wir ja, ne? Warum sollen wir diesen Missionsbefehl ausführen? Warum? Kannst du nochmal... das ist in der Elberfelder, ist das nicht so, ne? Naja, ist ja auch egal. Also in der Luther-Übersetzung steht zum Beispiel, darum geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und ich meine überhaupt, aber aus dem Satzbau geht's ja schon hervor, ne? Jesus sagt, ich habe alle Autorität bekommen. Punkt. Der Satz könnte ja auch so stehen bleiben. Und dann sagt Jesus, als Folge davon, macht das. Ihr müsst das nicht machen, damit ich endlich irgendwann in 2000 Jahren alle Autorität habe, wenn ihr es geschafft habt, alle Menschen zu bekehren. Nein, nein, es ist andersrum. Jesus hat am Kreuz einen vollkommenen Sieg errungen. Er hat den Namen bekommen, der über jedem Namen steht. Er hat alle Autorität. Und deswegen sind wir gesandt an seiner Stelle. Deswegen sind wir gesandt zu herrschen, in dieser Autorität zu gehen. Okay? Und wir lesen das mal in Markus 16. Da wird das mit der Autorität auch sehr deutlich. Das ist auch das Letzte, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Hier ist das ein bisschen anders. Da sagt er in Markus 16, Abvers 15. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Nicht nur allen Menschen. Ist euch das aufgefallen? Der ganzen Schöpfung. Weil über wen sollen wir noch mal herrschen? Über die ganze Schöpfung. Kennt ihr Franz von Assisi? Okay, könnt ihr selber mal nachlesen. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, der wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist eine Liste von Sachen, wo Jesus sagt... Ihr seid ausgesandt in meiner Autorität, um die Dinge wieder richtig zu biegen. Der Paulus predigt Jesus als denjenigen, der umherging und die Werke des Teufels vernichtet hat. Und genau das ist das, was Jesus hier aufführt. Eine Liste mit Werken des Teufels, mit Dingen, wo da die gute Schöpfung Gottes aus dem Ruder gelaufen ist und wir den Auftrag haben, die Herrschaft Gottes ganz praktisch da hineinzubringen, indem wir es wieder richtig biegen. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft, die wir von ihm bekommen. Wahnsinn. Und dann lesen wir noch weiter. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und er setzte sich zur Rechten Gottes. Die Jünger aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Ist das nicht cool? Ist nicht nur eine gute Lehre. Da ist Kraft drauf. Und wisst ihr was? Da ist auch heute noch Kraft drauf. Auch heute noch ist dieselbe Kraft auf der Wahrheit. Die Frage ist, positionieren wir uns so? Die Frage ist, erwarten wir das? Glauben wir, dass das für uns ist? Oder ist das nur für die anderen? Dann gibt es noch zwei Wörter, die Jesus eingeführt hat, die waren nicht neu. Das eine Wort ist Apostel und das andere ist Ekklesia. Und das sind beides Wörter, die kannten die Leute damals sehr gut. Das waren keine hebräischen Wörter, sondern wie ihr schon hört, das waren griechisch-römische Wörter. Und die Ekklesia, wisst ihr, was die Ekklesia war? Das war die Versammlung der Herausgerufenen. Das waren Leute, handverlesen vom König, die zusammengekommen sind, die mit dem König Gemeinschaft hatten, die vom König gelernt haben, die mit dem König Ideen hin und her gespielt haben. Und dann sind die hinausgegangen in die Welt und haben das Wesen des Königs und die Ideen des Königs verbreitet. Und dann sind sie wieder zurückgekommen und haben wieder Gemeinschaft mit dem König gehabt. Okay, versteht ihr? So nennt Jesus seine Gemeinde. Er hätte uns ja auch Ponyclub nennen können. Aber er hat bewusst ein politisch geladenes Wort benutzt. Und dasselbe gilt für den Apostel. Der Apostel, der war nicht damals ein Herold, einfach nur, der irgendwo hingegangen ist und gesagt hat, Verkündigung vom Kaiser XYZ und wieder weggegangen ist. Das war kein Apostel, das war ein ganz normaler Bote. Ein Apostel war jemand, der gesandt wurde in ein frisch erobertes Gebiet, um dort die Kultur des Kaisers zu etablieren, damit wenn in ein paar Jahren, damals war es sehr langsam, in ein paar Jahren, wenn der Kaiser zu Besuch kommt, alles so aussieht, dass er sich wohlfühlt. Das war der Apostel, das war ein feststehender politischer Begriff. Und diese Wörter gibt Jesus uns, seinen Jüngern. Das sollte uns doch zum Nachdenken anregen, dass wir das von Gott geliebt werden und ihn lieben mehr ist als nur schweben. Gehört bestimmt dazu. Aber ihr versteht hier, worauf ich hinaus... Mir ist das wirklich wichtig. So. Hier steht noch was Schlaues. Hier steht, je reifer wir werden, desto mehr sollte sich unser Leben in diese Richtung entwickeln. Dass wir ihn nicht nur lieben... oder und ihn alles machen lassen, sondern dass wir wirklich mit ihm zusammenarbeiten. Und dass wir ihn nicht um das bitten, was er uns aufgetragen hat zu tun. Sag ich nochmal. Dass wir nicht, also Reife sieht meiner Meinung nach mehr und mehr so aus, dass wir ihn weniger um das bitten, was er uns eigentlich aufgetragen hat zu tun. Also ich habe ein gutes Gespräch geführt mit einem guten Freund von mir und der hatte mit seinem Chef gehadert und dann hatte sein Chef ihn irgendwann gesagt, ja weißt du, wenn du das nicht deinen Mitarbeitern sagst, dann brauche ich dich ja gar nicht. Und das hat ihn positiv aufgerüttelt. Und wisst ihr, so ähnlich ist das auch mit uns. Wir wurden gemacht für einen Grund. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat uns gesagt, heilt die Kranken, weckt Tote auf. Hier habt ihr alles, was ihr dafür braucht. Okay. So, warum mache ich diesen großen Bogen? Ist er gerissen? Nee, ist noch da. Gut. Halleluja, dann können wir den jetzt ein bisschen entspannen. Warum mache ich das alles? Wir haben uns für dieses Jahr ein Thema wieder gesetzt als Gemeinde. Und wir glauben, es wäre richtig gut, wenn wir uns dieses Jahr nochmal ganz neu praktische Jüngerschaft angucken, anhand von den geistlichen Disziplinen. Oder den Gewohnheiten eines Jüngers. Oder wie du sie nennen möchtest. Was fällt euch da so spontan ein? Beten. Was? Fasten direkt als zweites? Nice. Lobpreis. Was? Dienen. Gemeinschaft, was? Einsamkeit, alles wunderbare Sachen. Ne? Habt ihr alles schon mal irgendwie gehört? Habt ihr bestimmt schlaue Bücher zu in euren Schränken stehen? Und das sind gute Sachen. Bibellesen ist eine gute Sache, oder? Darauf können wir uns einigen. Beten ist eine gute Sache, oder? Ja, wer von euch weiß, dass nur weil etwas gut ist, heißt das noch nicht, dass wir es auch machen? Genau. So, und wisst ihr was? Ich glaube, ein Stück weit ist ein Problem davon, dass wir die Dinge nicht machen, dass wir nicht wissen, wie gut sie wirklich sind. Und der Grund, warum wir nicht wissen, wie gut sie wirklich sind, ist, dass wir sie zu oft getrennt von dem großen Ganzen betrachten. Dass wir sie nicht in dieses große ganze Bild von Gott hat uns berufen zu herrschen reinpacken, sondern dass wir das mit dem Herrschen irgendwie sowieso gar nicht verstehen. Aber wenn doch, dann ist das immer direkt, keine Ahnung. Und ich stehe jetzt hier als Apostel von der Welt und ich sage Nein zu den dunklen Mächten. Kabumm! Und dann, keine Ahnung was, dann verschwinden die Gewitterwolken über der Stadt und dann ist fertig. Oder so. So stellen wir uns ja manchmal mit Gott herrschen vor. Das ist bestimmt auch manchmal ein Teil davon, aber garantiert nicht jeden Tag. Zum Beispiel ist ein guter Grund, Sachen zu machen, dass Jesus uns das vorgelebt hat. Oder wenn Jesus uns das vorgelebt hat, ist ein guter Grund, das auch zu machen. Wenn Jesus uns das aufgetragen hat, das zu tun, für unsere Feinde beten zum Beispiel, ist das noch fast auch ein sehr guter Grund, das zu machen. Ja, aber warum hat er das denn gemacht? Oder warum hat er uns das vorgelebt? Und dann sind wir ja durch verschiedene, als Leib Christi, so durch verschiedene Bücher und Bewegungen ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass es schon darum geht, Jesus ähnlicher zu werden. Und da hatte ich euch auch einen sehr interessanten Input gehört, wo jemand meinte, ja gut, aber dieses ganze Jesus ähnlicher werden, ja wofür ist das denn eigentlich? Das war mir auch bis dahin immer noch nicht so ganz klar. Und ich meine, da kann man mal drüber nachdenken, oder? Jesus ähnlicher werden ist ein hohes Ziel, ist ein edles Ziel. Sollten wir alle hinstreben. Aber wenn wir dann da sind, was machen wir dann? Was machst du dann, wenn du da bist? Einfach nur schweben? Also Jesus war sich selber sehr ähnlich und der hat sehr aktiv in seinem Umfeld geherrscht. Da ist nichts passiert, was nicht im Einklang mit dem war, was er vorher mit seinem Vater besprochen hat. Richtig? Ja. Oh Mann, wir dürfen die geistlichen Disziplinen nicht losgelöst von dem großen Ganzen betrachten. Und ich kann das hier alles überspringen. Aber es gibt wirklich viele gute Bücher, die darüber reden, wie geistliche Disziplinen deinen Charakter Jesus ähnlicher werden lassen. Super Bücher, lies die. Traum. Aber diesen nächsten Schritt, den darfst du auf keinen Fall vergessen. Jetzt bin ich Jesus ähnlicher und jetzt? Ne? Und dann geht's nämlich wieder zurück zum Anfang. Wofür hat Gott dich geschaffen? Um zu herrschen. Und ein anderes Problem ist völlig falsch. Aber was passieren kann, wenn man so Bücher über sowas liest, ist, dass das so Bibellesen oder Beten, das ist eine Vorbereitung. Ne? Ich setze mich morgens hin, ich lese meine Bibel, ich fühle mich mit guten Gedanken, ich bete, ich höre Gottes Stimme und dann bin ich vorbereitet für den Tag. Und dann gehe ich in den Tag rein und dann wenn das eigentliche Werk dann kommt, dann bin ich bereit, es zu tackeln. Kennt ihr diesen Gedanken? Da ist ja was Wahres dran. Keine Frage. Aber das trennt ja die geistliche Disziplin oder das praktisch Jüngersein von dem ganzen Rest. Also das ist dann nicht das eigentliche Werk, sondern nur, wenn ich es dann begegne. Und wenn ich 5 Tage jeden Morgen meine Bibel lese und nie irgendwie so eine Situation entdecke, wo ich sagen kann, ja, das war das Werk, wofür ich vorbereitet wurde, war das dann alles für die Katz? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich will so viele einzelne Betonungen, warum wir Bibel lesen, warum wir beten, warum wir fasten, sind alle an sich wirklich gut und helfen uns und können unser Leben sehr positiv verändern. Aber wir brauchen den großen Bogen, der zum Glück noch nicht gerissen ist, um das wirklich einordnen zu können. Und damit wir als Gemeinde nicht nur wieder ein tolles Jahr haben, wo wir toll thematisch gearbeitet haben, sondern damit wir am Ende des Jahres wirklich sagen können, ja, wir herrschen tatsächlich mehr in unserem Leben, in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, in unseren Gedanken, in unserer Familie, haben wir mehr Autorität und mehr Einfluss als vorher. Ja. Weißt du, wir bekommen das, was wir glauben. Und wenn wir glauben, dass geistliche Disziplinen anstrengend sind und nervig, rate mal, was du dann bekommen wirst. Oftmals. Manchmal wird es krass gut sein, weil Gott krass gut ist. Aber manchmal Die meiste Zeit wird es wahrscheinlich anstrengend und herausfordernd. Und wenn du glaubst, geistige Disziplinen bereiten dich vor für ein gutes Werk oder sie schenken dir ein friedvolleres Leben, dann wirst du das durch Gottes Gnade bekommen. Und dann kannst du allen davon erzählen, wie toll es ist, einmal die Woche sein Handy auszulassen. Aber wenn du glaubst und wenn du zulässt, dass der Heilige Geist in dir einen Schalter umlegt, du anfängst zu glauben, dass das nicht, dass geistliche Disziplinen nicht nur eine Vorbereitung für irgendwas sind, was mal kommt, und dass sie nicht nur ein Selbstzweck sind, damit ich mehr Frieden habe, sondern wenn du wirklich glaubst, dass Jesus uns das aufgetragen und vorgelebt hat, als Teil davon Herrschaft anzunehmen und über diesen Planeten wirklich die Autorität Gottes auszubreiten und in die Fülle der Identität zu kommen, die er für uns Menschen sich von Anfang an gedacht hat, lass uns mal ein Jahr lang probieren, was dann passiert. Ich glaube, das wird einiges verändern. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, was mir sehr wichtig ist, wo eine geistliche Disziplin meiner Meinung nach sträflich unterbelichtet wird. Und das ist ja schon verrückt, weil das ist die, die wir mit am meisten belichten, wenn wir zusammenkommen. Und zwar meine ich Lobpreis. Und ihr habt ja gerade schon diesen Vers gelesen, oder? Erinnert ihr euch noch an den Vers? Können wir den nochmal haben? Bitte Psalm 8. Ich glaube, Vers 4 war das. Da fängt es nämlich schon an. Vers 3. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedränger. Also das ist diesen Jesus zitiert diesen Vers, als die Kinder durch den Tempel rennen und singen Hosanna, Sohn Davids. Ne? Da zitiert Jesus diesen Vers. Das heißt, es geht da schon darum, dass Lob gesungen wird. Ne? Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht begründet, wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Ist das nicht krass? Wenn wir Lob, also warum machen wir eigentlich Lobpreis? Warum machen wir das jeden Sonntag? Was würdet ihr sagen? Keine Streberantworten jetzt. Ehrliche Antwort. Ihr kommt ja alle hierher, weil ihr das scheinbar gut findet. Sonst wärt ihr nicht jeden Sonntag hier. Um Gott zu loben. Wahnsinn. Warum loben wir Gott? Warum lobst du den? Weil du ihn lieb hast und weil er so gut ist. Ja, deswegen loben. Ist das ein guter Grund, Gott zu Lobpreis zu machen? Auf jeden Fall. Warum loben wir Gott noch? Seid mir ehrlich. Dankbarkeit, genau. Weil es ihn freut. Wer demonstriert seine Macht? Wir demonstrieren seine Macht, wenn wir ihn loben. Hm? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut, Maria, richtig. Also einer der Gründe, warum ich gerne Lobpreis mache, ist, weil ich da seine Gegenwart erlebe. Wie von euch geht das so? Ja, also Lobpreis ist und bleibt für viele einfach einer der zuverlässigsten Wege, um seine Gegenwart zu erleben. Und das ist ein Geschenk, was Gott uns gegeben hat. So, aber wollen wir uns mal ein paar Bibelstellen noch zum Thema Lobpreis angucken? Also die haben wir uns jetzt schon angeguckt, ne? Ich meine, ich muss das nicht vorlesen. Kennt ihr diese Geschichte? In 2. Chronik 20 steht die. Du kannst mal 2. Chronik 20, 22 anschlagen. Da ist König Josaphat, der steht vor einer unfassbar riesigen Armee und hat keine Chance, irgendwas zu machen. Dann kommt der Prophet des Herrn und ermutigt alle und dann sagt er, ach so, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Und dann holt er die ganzen Sänger und die ganzen Lobpreiser und stellt die ganz nach vorne von seiner Armee, die viel zu klein ist. Und dann machen die Lobpreis und gehen dem Feind entgegen und als sie ankommen, da sehen die nur Leichen. Da heißt es nämlich, dass, kann man das da lesen? Ja, genau. Währenddessen legte der Herr einen Hinterhalt. Ist das nicht krass? Die haben Gott gelobt. Weil das war ihre eigene einzige Chance. Und die haben Gott gelobt, weil er war gut. Die haben ihm gedankt für das, was er schon mal gemacht hat. Ein bisschen Hoffnung hat denen das bestimmt auch gegeben, die Trompeten zu hören. Ein gutes Gefühl. Ja, Jesus ist mit mir. Man kann ja angeblich keine Angst spüren, wenn man singt. Habe ich mal öfter schon gehört. Probiere ich manchmal aus. Probiert, manchmal klappt das. Aber seht ihr da? Lobpreis bewirkt was? Dass der Feind vernichtet wird. Und das heißt nicht, dass all die anderen Gründe, Lobpreis zu machen, zu dem Zeitpunkt nicht valide waren, oder? Komm, nächster Punkt. Apostelgeschichte 16,25. Die Geschichte kennt ihr alle. Da sind Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Die sind im innersten Kerker an den Block gefesselt. 16,25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sie lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Gehen wir mal ein paar Verse weiter. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Also eigentlich, nach unserer Logik, müsste die Geschichte so gehen. Und die Fesseln von Paulus und Silas lösten sich und ihre Türen gingen auf und sie waren frei und alle anderen waren noch gebunden und sie gingen durchs Gefängnis und predigten allen, dass sie Buße tun müssen und dass sie zwar morgen hingerichtet werden, weil sie haben ja selber Leute getötet, aber vorher können sie sich noch bekehren und dann kommen sie auf jeden Fall in den Himmel. Das ist nämlich gerecht. Weil Paulus und Silas waren ungerechterweise im Gefängnis. Aber die anderen, die waren ja gerechterweise im Gefängnis und es ist auch richtig so, dass ihre Fesseln noch blieben. Nee, steht da nicht. Da steht, dass alle Gefängnistüren sich öffneten und alle Fesseln abfielen. Habt ihr das gelesen? Da waren auf jeden Fall Schwerverbrecher dabei. Also über die Römer kann man sagen, was man will, aber die hatten eine ganz gute Polizei. Da waren auf jeden Fall auch Leute, die hatten es verdient, da zu sitzen, okay? Aber wenn, als Paulus und Silas Lobpreis gemacht haben in ihrer dunkelsten Stunde, wahrscheinlich um einfach, weil Gott würdig ist, sie wussten, Gott ist würdig, sie wussten, dieses Opfer können sie ihm niemals wiederbringen, sie wussten, es wird ihnen Trost und Hoffnung spenden. Und in dem Moment hatte das so eine Kraft, nicht nur sie zu befreien, sondern alle um sie herum. Stell dir mal vor, wir würden mit dieser Einstellung jeden Sonntag Lobpreis machen. Seht ihr, wie das in den großen Bogen passt? Das ist Herrschaft. Und wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Apostelgeschichte 15, das ist die letzte Stelle zu Lobpreis. Da ist dieses Apostelkonzil, wo die sich darüber streiten, ob jetzt die Nicht-Juden wirklich auch Christen werden dürfen und ob die sich beschneiden lassen müssen, dies, das. Und alle erzählen, was sie erlebt haben. Und dann steht Jakobus auf, der Bruder von Jesus. Und ich lese mal Apostelgeschichte 15 ab Vers 13. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, also Petrus, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids. Bevor wir weiterlesen, wisst ihr, was die Hütte Davids war? Das war nicht der Tempel, den gab es da noch nicht. David hat um die Stiftshütte herum, David hat um die Bundeslade herum was bauen lassen, die Hütte Davids. Und da gab es 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Lobpreis. Da gab es Gesang, da gab es die geschultesten Musiker, wie es heißt. Da gab es beständig Opfer und Weihrauch. Da gab es einfach eine große Party und Wertschätzung von Gottes Gegenwart. Okay? Also wenn wir Hütte Davids lesen, dann ist das Lobpreis. Ja? Ist das nicht gute Lehre, dann ist das Lobpreis. Ich will wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten. Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dies tut. Könnt ihr das sehen? Warum will Gott in den letzten Tagen, also das ist ja da schon passiert, warum hat er die Hütte Davids, den 24-7 Lobpreis, wieder aufkommen lassen? Warum? Warum? Damit. Ich kann euch das nicht erklären, aber wenn ich mich in der Welt umschaue und Gemeinden und Werke sehe, die sich diesen Vers geschnappt haben, dann weiß ich, er funktioniert. Wenn wir Lobpreis machen aus vollem Herzen, wenn wir Gott das geben, was er verdient hat, und wenn uns dabei bewusst ist, dass unser Lobpreis zu ihm nicht nur Auswirkungen auf ihn und auf uns hier hat, sondern auf uns, die Leute um uns herum, auf unsere Stadt, auf die Atmosphäre, wie auch immer du es nennen willst, dann werden wir das erleben. Dann werden wir erleben, dass Leute einfach so zur Erkenntnis des Herrn kommen. Das werden wir erleben. Und das ist so viel größer als nur, ich mache Lobpreis, weil dann fühle ich mich gut. Und das ist super, dass du dich gut fühlst, wenn du Lobpreis machst. Versteh mich nicht falsch, okay? So, und das war jetzt mein Blog zu Lobpreis. Und ich verspreche dir, das könnten wir zu jeder der Disziplinen genauso heute abarbeiten. Machen wir aber nicht, wir haben ein Jahr Zeit. Wir sind so viel kraftvoller, als wir immer denken. Und die Waffen, die Werkzeuge, die uns gegeben wurden, sind so viel effektiver, als wir immer denken. Und haben eine so viel größere Reichweite, so eine festere Schlagkraft, als wir immer denken. Ich denke immer, oh, zum Glück hat Gott uns aber immerhin die Bibel gelassen, weil Jesus hat er ja genommen, aber wir brauchen Jesus und Wunder und wir haben ja jetzt immerhin die Bibel. Ja, weißt du, wie kraftvoll dieses Ding ist? Ha, und wie viel da noch drinsteckt, was wir noch entdecken dürfen. Zum Beispiel die Bergpredigt, die ich jetzt komplett ausklammer. Aber das wäre mal eine Hausaufgabe für dich, die mal durchzulesen, weil da geht es nämlich viel auch um praktische geistliche Disziplin. Und da wirst du feststellen, dass es deutlich mehr um das Herz geht dahinter, als darum, was wir da eigentlich machen oder wie wir es machen. Aber eine Sache, die möchte ich euch noch zeigen. Und zwar ist das Römer 5. Das Römer 5, Vers 17. Damit höre ich auf. Also ich liebe ja Römer 5. Ich hoffe, ihr wisst das mittlerweile. Und da heißt es, denn wenn durch die Übertretung des einen, also Adam, der Tod durch den einen, also Adam, geherrscht hat. Der Tod hat geherrscht. So werden viel mehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Wer zählt sich dazu? Zu dieser glücklichen Schar? Ja. So werden viel mehr die im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Du bist jetzt gerade befähigt, mit Jesus zusammen in deinem Leben zu herrschen. Du bist nicht dazu berufen, durch den Trost des Heiligen Geistes für immer ein Fußabtreter der dunklen Mächte zu sein, aber du wirst es schon aushalten, weil der Heilige Geist ist dein Tröster. Dafür bist du nicht berufen. Du bist berufen, im Leben zu herrschen. Und wisst ihr was? Wenn du herrschst, weißt du, wer dann nicht mehr herrscht? Der Tod und alle seine Kumpanen. Die herrschen dann nicht mehr. Oh. Boah, da könnte man jetzt richtig anfangen. Meine Güte. Könnt ihr das sehen? Ist der Bogen noch da? Okay. In der Bergpredigt, da sagt Jesus diesen legendären Satz, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. Und das ist eine Abwandlung von dem altbekannten Vers, seid heilig, wie ich heilig bin. Und was Jesus da macht, ist, er sagt quasi, der einzige Weg, wie du das machen kannst, ist mit mir zusammen. Wenn du meine Hand nimmst, wenn du erkennst, dass wir schon längst eins sind, wenn du aufhörst, so zu tun, als müsstest du dir meine Nähe und mein Wohlgefallen und meine Gnade verdienen und anfängst einfach auf das zuzugreifen, was schon längst verfügbar gemacht wurde, dann können wir zusammen gleich sein, da können wir beide gleich heilig sein, gleich vollkommen. Und das ist was ich mir wirklich für mich wünsche. Und ich glaube, es ist etwas, was sich Gott wirklich immer noch heute für uns als Gemeinde wünscht. Dass wir so sind wie er, dass wir mehr und mehr so werden wie er, dass wir wie Ian das so schön gesagt hat, dass wir aufhören, uns getrennt von ihm zu sehen. Und dass auch, je mehr wir uns nicht getrennt von ihm sehen, desto mehr werden auch die anderen Leute um uns herum uns nicht mehr getrennt von ihm sehen. Sie werden das nicht mehr können, weil dir das Maß an Gottes Nähe und Gegenwart einfach so spürbar sein wird. Und wenn du sagst, du willst das, du willst dazugehören, du willst dieses Jahr als Teil dieser Gemeinde nochmal neu investieren und dir praktisches Jüngersein angucken und offen dafür sein, dass da wahrscheinlich noch deutlich mehr zu entdecken ist, als du nach 50 Jahren Christsein denkst. Oder wenn du komplett neu bist und mit dem Glauben noch nichts zu tun hast oder wenn du denkst, boah, ich lese einmal im Jahr meine Bibel und das dann Weihnachten und ich könnte da wirklich mehr gebrauchen. Egal an welchem Ort du bist, ich möchte dich einladen als Reaktion darauf, dass du jetzt gleich hier nach vorne kommst, dass du in die Mitte kommst, in den Mittelgang oder auch hier nach vorne, dass du ein sichtbares Zeichen machst, ich gehöre dazu, ja, ich will das, ich gehöre dazu. Ich sehne mich danach, das zu erleben. Und dann werden wir dir einfach kurz die Hände auflegen. Wir werden dich quasi dafür heiligen. Wir werden dich dafür aussondern. Wir werden sagen Ja und Amen zu dem Wunsch, der in deinem Herzen brennt. Und Feuer auf deine Leidenschaft für Jesus. Und dann kannst du mit diesem Segen in das neue Jahr starten, okay? Kriegen wir das hin? Cool. Dann steht doch einfach einmal zusammen mit mir bitte auf. Und vielleicht kommt ihr einfach, wenn ihr möchtet, kommt dann einfach in die Mitte. Vielleicht kann jemand Klavier oder Gitarre spielen. Das wäre voll cool. Bevor wir euch, vielleicht Adri, du bist da, Katha, du bist da. Bevor wir euch die Hände auflegen, streck doch einfach mal deine Hände vor dich aus. Heiliger Geist ist hier. Oh. Mach dir echt bewusst, dass seine Fülle da ist. Er ist da. Danke Gott, dass du da bist. Danke, dass deine Kraft da ist. Und danke, Jesus, dass du in unsere Entscheidung ehrst. Und danke, dass es dein Wunsch ist, dass wir mit dir zusammen herrschen. Und wenn du in unserem Herzen auch nur die kleinste Regung hin zu diesem Wunsch siehst, dann rennst du darauf zu und dann packst du uns. Und dann bläst du dein Feuer da drauf. Und in diesem Vertrauen und in dieser Erwartungshaltung stehen wir heute Morgen vor dir und wir sagen, wir wollen neu von deinem Feuer erwischt werden. Wir wollen neu wirklich alles zurücklassen, was uns hält. Wir wollen alles zurücklassen, wo wir glauben, das kennen wir eigentlich schon. Und wir wollen hinsteuern auf den Siegespreis. Wir wollen hinsteuern auf Herrschaft mit dir und auf Zeichen und Wunder, die im Alltag normal sind. Und auf eine tiefe Intimität mit dir und einen tiefen Hin- und Herfließen von Liebe, von dir zu uns, von uns zu dir und von uns gemeinsam zu den Leuten um uns rum. Das wollen wir, Jesus. Und dazu sagen wir heute Ja und Amen. Und das empfangen wir jetzt ganz frisch.